Deutschlandradio Kultur. Breitband. Magazin für Medien und digitale Kultur.
Heute mit Vera Linz.
Und mit Markus Richter. Und wir werden heute von einer weiteren Stimme durch die Sendung begleitet. Zu Gast ist Johnny Häusler, einer der Organisatoren der Republika, die letzte Woche hier in Berlin stattfand. Herzlich willkommen.
Dankeschön. Hallo.
Die Republika ist eine dreitägige Konferenz, auf der es ganz grob gesagt um das Internet, soziale Medien und die daraus resultierenden gesellschaftlichen Konsequenzen geht. Eine genaue Definition fällt aber immer eher schwer. Früher hieß es Bloggertreffen, heute gibt es so Begriffe wie digitales Tarn, Internetmesse oder Kirchentag der Netzgemeinde.
Die Zahlen aber sind beeindruckend. Rund 5000 Besucher sind gekommen aus über 50 Ländern nach Berlin hierher zu 263 Vorträgen. Und wir wollen in der folgenden Stunde auf die für uns wichtigsten Highlights dieser Republika zurückschauen. Johnny Häusler, zum Anfang schon mal ganz kurz, vielleicht in zwei, drei Sätzen gesagt, was war das Besondere dieser Republika 2013?
Ich glaube, das Besondere, was es jedes Jahr ist, tatsächlich irgendeine Zeitung hat geschrieben, vom Bloggertreff zur Großveranstaltung. Ich glaube, das stimmt. Kann man, glaube ich, bei 5000 Leuten jetzt sagen, die da nach Berlin kommen. Und das Besondere ist, dass es glücklicherweise immer noch irgendwie hinhaut, dass es so eine Festival-Atmosphäre ist, mehr als eine reine Konferenz-Atmosphäre. Die Menschen, die da sind, sind wahnsinnig kommunikativ, unterhalten sich sehr gerne miteinander, auch wenn man sich noch nicht kennt, wenn man in der Schlange zum Essen steht oder so, dann wird geplaudert. Und es fühlt sich ja wirklich eher wie ein Festival an, wo auch ganz viel Musik sein könnte statt dieser Vorträge. Es sind aber Vorträge, deswegen ist es eine Konferenz. So, aber dieses Gefühl, da passiert irgendwas, das weiter zu transportieren, macht sehr viel Spaß.
Und tatsächlich gab es ja auch ein bisschen Musik, die wir auch heute hier präsentieren werden, musikalisch von der Republika. Da wurde zum anderen das Projekt 10 Cities vorgestellt, bei dem Musiker aus verschiedenen Ländern im Auftrag des Goethe-Instituts Musik produzieren. Mit dabei waren auch DJ und Produzent Dubmaster aus Kiew. Dubmaster aus Kiew war das, mit Musik, die man auch auf der Republika sehen konnte, vom Projekt 10 Cities.
Breitband. Topic.
Und unser Topic zieht sich heute durch die ganze Stunde, durch die ganze Sendung, die Republika, die Netzkonferenz, die diese Woche in Berlin stattfand. Unter anderem gab es dort die Global Innovation Lounge, ein eigenes Areal, auf dem sich Startup-Gründer, Technikbegeisterte und Blogger aus Afrika trafen. Für viele Afrikaner war die Republika in Deutschland dann auch tatsächlich die erste Gelegenheit, Gleichgesinnte vom eigenen Kontinent zu treffen.
Und ein prominenter Gast war Eric Hirschman, der unter anderem Gründer des Technologiecampus iHub in Nairobi ist. Das ist ein Platz, der Firmen Gründer versammeln und Innovationsaustausch ermöglichen soll. Und du, Markus, hast ihn getroffen und mit ihm über die afrikanische Start-up-Szene gesprochen. Dabei ging es zuerst um den Hauptunterschied zwischen der Szene in Afrika und der Szene in Europa und den USA.
Der größte Unterschied hat damit zu tun, wo man als normaler Mensch lernt, mit Technologie umzugehen. Im größten Teil Europas, genauso wie in den USA, beginnt man mit einem Computer. Jeder ist dort also an einen großen Bildschirm gewöhnt. In Afrika erkundet man die Technologie über einen kleinen Bildschirm. Das heißt, man begreift das Internet ganz anders. Das Internet ist dann vielleicht die Facebook-App auf dem Telefon, ohne dass man weiß, dass es da noch ein anderes Internet zuvor gegeben hat. Das bedeutet, dass Leute, die Apps, Tools und Services für den afrikanischen Markt entwickeln wollen, zuerst an den Mobilmarkt denken müssen.
What you're also saying is that
einer ihrer Thesen ist ja, dass die großen Unternehmen wie Daimler oder Microsoft überhaupt gar nicht fähig sind zu wahren Innovationen. Warum nicht?
Ich sage nicht, dass sie nicht innovativ sein können. Es ist nur nicht ihr Hauptanliegen. Einfach gesagt, mächtige Unternehmen haben meistens kein Interesse daran, diesen Status zu verändern. Innovation ist zum Schlagwort geworden. Unternehmen behaupten, sie möchten innovativ sein. Aber wollen sie das wirklich? Denn wenn sie das wirklich anstreben, heißt das auch, dass sie etwas auflösen müssten, was sie zuvor geschaffen haben. Manchmal eine bestimmte Entwicklung, ein Produkt oder einen gesamten neuen Geschäftszweig. Das Problem ist, wer Innovation sucht, wird sie nicht unbedingt in den großen Unternehmen finden. Es gibt nur wenige, die sich das Gefühl der Anfangstage erhalten haben, als sie junge Unternehmen waren, die noch selbst Veränderungen miterleben wollten. Ein typisches Beispiel dafür sind die Mobilfunkanbieter, eine wirklich junge Branche, 15, 20 Jahre alt. Erinnern Sie sich an die Anfänge? Ich kann Ihnen sagen, welches Durcheinander auch in Afrika entstand. Inzwischen sind die Mobilfunkanbieter aber die wichtigen, die großen. Jetzt sagt man dort, sobald es um Veränderungen geht, nein, 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 das geht nicht. Man strebt also an, ein noch größeres Unternehmen zu werden. Und nur wenige sind dann bereit, neue, verrückte Entwicklungen zu versuchen, mit denen man vielleicht scheitern könnte, aber wenigstens verhindert, irrelevant zu werden.
Innovationen sind in Afrika also vor allem Dinge, die aus dem Nichts entstehen. Man könnte auch sagen, Innovation aufgrund von Mangel. Aber wenn man jedes Mal wieder vom Nullpunkt aus startet, wenn man ein Problem lösen will, wirkt das nicht irgendwann sehr einschränkend?
Ich
glaube nicht, dass Innovation am Nullpunkt beginnt, sondern irgendwo dort, wo man das wiederholt, was man schon hat. Ich glaube, es gibt verschiedene Arten der Innovation. Das hat damit zu tun, ob einem mehr oder weniger zur Verfügung steht. Wenn wir über die Gebiete, Kulturen, Gesellschaften dieser Welt mit begrenzten Ressourcen sprechen, dann können wir dort wirklich praktische Arten von Innovation entstehen sehen. Am besten kann ich das erklären an den Maker Fairs, die es in Europa und den USA gibt. Das macht großen Spaß, ist interessant und die Leute experimentieren mit coolem, neuem Kram. Wir machen das seit 4 Jahren auch in verschiedenen Ländern in Afrika und dort sehen wir überwältigend zweckmäßige Innovationen, die Tools hervorbringen, die genutzt werden können, die einen bestimmten Bereich verbessern oder für ein Einkommen sorgen. Und das ist der Unterschied. Die Leute machen das nicht nur aus Spaß, sie tun das aus wirklich konkreten Erwägungen heraus. Das ist praktisch und zugleich anwendbar.
Wir haben jetzt über Innovation und Technologie gesprochen. Gibt es aber in der Community in Afrika auch eine netzpolitische Agenda?
Nein, ich wünschte, es gäbe sie. Aber Afrika ist nicht vereint genug. Es gibt diese Zersplitterung des afrikanischen Kontinents in einzelne Länder. Und das hat zur Folge, dass es keine einheitliche Front gibt, sobald irgendeine Art der politischen Agenda gefragt ist. Bei Treffen wie dem UN-Internet-Meeting im vergangenen Jahr in Dubai präsentieren sich die Länder getrennt. Das heißt, es ist derzeit leicht, sich zu separieren oder zu konkurrieren, sobald es um gemeinsame Vorschläge für das Internet in Afrika geht.
Ulterior motives for the Internet in Africa right now.
One last question. Eine letzte Frage noch. Sie sagen, Sie glauben nicht an Entwicklungshilfe. Warum glauben Sie nicht daran?
Maybe my position on aid is colored from, you know, growing up and living my whole life in Africa.
Vielleicht ist meine Position eingefärbt davon, dass ich in Afrika groß geworden bin und mein ganzes Leben dort verbringe und davon, dass ich erlebe, wie allein die Existenz der großen Mobilfunkanbieter mehr positive Veränderungen gebracht hat. Sehen Sie,
Das Mobiltelefon hat in Afrika mehr verändert als 50 Jahre und Billionen Dollar Entwicklungshilfe. Natürlich, manchmal bedarf es einer Notfallhilfe, das ist eine andere Art der Unterstützung. Aber die bilaterale Hilfe untergräbt die Autorität der Regierungen und nimmt ihnen die Verantwortung, gegenüber ihren Leuten ihren Job zu machen.
Eric Hirschman über die Startup-Szene in Afrika. Ein weiteres Interview, das wir auf der Netzkonferenz Republika mit Albert Bender geführt haben, finden Sie auf breitband.deradio.de. Bender arbeitet bei Active Spaces. Das ist ein weiterer Technologie-Campus in Afrika.
Und bei uns im Studio ist immer noch zu Gast Republika-Organisator Johnny Häusler. Hallo nochmal. In Afrika kämpfen die Technologie-Startups, wie wir gerade auch gehört haben, mit Armut, Unterentwicklung, Korruption, sogar, könnte man sagen, mit Entwicklungshilfe manchmal. Als Deutschen wird einem spätestens an dieser Stelle klar, dass es vielleicht doch noch ein paar mehr Probleme gibt als Netzneutralität und Urheberrecht. War das internationale Vortragsprogramm auf der Republika auch dazu gedacht, uns Scheuklappen abzunehmen?
Immer, unbedingt. Also ich glaube, dass die Republika auch Aufgaben hat. Dass es da nicht nur darum geht, eine Nabelschau zu betreiben oder sich gegenseitig auf die Schulter zu klopfen oder mal ein bisschen nett miteinander zu plaudern und ein Bierchen oder einen Kaffee zu trinken, sondern natürlich haben wir auch gewisse Botschaften, die wir weitertragen wollen. Und dazu gehört, dass wir diesem Jahr ganz, ganz viele internationale Gäste hatten. Hatten wir immer, aber es ist natürlich auch ein Prozess, der da stattfindet. Man muss ja Menschen, die uns auch als Veranstaltung nicht kennen, erstmal davon überzeugen zu kommen. Und es muss auch alles finanziert werden und. Ich glaube, dieses Jahr waren 470 Rednerinnen und Redner aus insgesamt 50 Nationen da. Und das ist schon was, worauf man auch ein bisschen stolz ist, dass man das hinkriegt. Vor allen Dingen, wenn es dann funktioniert. Also wenn wirklich auch zugehört wird und ein Austausch stattfindet. Und ich meine, das ist schon irre, wenn jemand wie Hirschman sagt, irgendwie, dass die Mobilfunktechnologie in Afrika mehr gebracht hat als dieses ganze Geld, was da reingepumpt wird. Und das sind schon mal Aussagen, da kann man drüber nachdenken.
Welche Themen haben denn die Redner noch mitgebracht, die vielen internationalen Redner?
Ich muss immer zugeben natürlich, das ist so wie mit der eigenen Party, die man veranstaltet. Ich sehe viel zu wenig. Ich hole die Republika wirklich gerade nach. Das ist total irre. Dadurch, dass ich natürlich die ganze Zeit rumrenne und rede und Interviews gebe und repräsentative Aufgaben habe sozusagen, sehe und höre ich viel, viel, viel zu wenig. Aber ich glaube, dass dieser Blick über den eigenen Tellerrand immer wichtig ist. Entweder, wie Sie es gerade gesagt haben, um festzustellen, wir haben hier schon manchmal auch Luxusprobleme. Das heißt ja nicht, dass es falsch ist, sich mit diesen zu beschäftigen. Mhm. Oder aber auch zu sehen, es gibt längst nicht nur viele weitere Internet-Szenen sozusagen, sondern auch eine ganz andere Generation. Also auch die junge Generation ist ja auch so ein anderer Kontinent sozusagen. Und immer wieder zuzuhören, was passiert eigentlich mit diesen digitalen Technologien in anderen Ländern, wie werden sie da genutzt? In den letzten Jahren hatten wir viel auch zu tun mit dieser Hoffnung, dass man damit Revolution zum Besseren starten kann, aber was passiert eigentlich hinterher mit den Leuten, weil die sind ja alle ortbar und. Also diese ganzen verschiedenen Aspekte auf der Republika auch zu haben, ist uns sehr wichtig.
Jetzt war es ja so tatsächlich, dass auf den vergangenen Republikas auch immer schon internationale Redner da waren, das ist aber auch für dieses Jahr, ist es schon noch mehr. Wie war das Feedback aus dem Publikum? Gibt es eine Meinung zu oder wurde es einfach so mitgenommen?
Naja, ich glaube, das fällt schon auf. Und alles, was ich gehört habe, so aus den Gesprächen, sind die Leute doch sehr beeindruckt davon, dass man da halt ein offenes Ohr für hat und einfach auf Dinge hinweist, die man vielleicht jetzt so im deutschsprachigen Netz gar nicht so mitbekommt. Ich meine, das ist so, was mich manchmal ja auch ein bisschen nervt am Internet, dass am Ende, wir wissen alle, dass wir in einer Filterblase uns bewegen, also immer im eigenen sozialen Umfeld sozusagen, auch online. Aber ich habe immer den Eindruck, so, dass so diese Internationalität, die man sich immer erträumt und erhofft hat, dass die immer flöten geht, wenn man dann doch wieder von den gleichen Menschen umgeben ist überall. Und dann so, deswegen haben wir uns das zur Aufgabe gemacht, das auf der Republika ein bisschen auszuweiten. Und wenn ich die Stände beobachtet habe, zum Beispiel von der GIZ und den ganzen afrikanischen Redner, die da waren, da war immer schwer was los.
Eine Sache, die man auf jeden Fall in Deutschland mitbekommen hat, war das Wirken oder ist auch das Wirken der kubanischen Bloggerin Joanny Sanchez, die lange nicht einreisen durfte nach Deutschland, jetzt aber doch herkommen durfte. Und das war ein Höhepunkt auf der Republika, ihre Teilnahme dort. Da hat sie auch einen Preis verliehen bekommen. Gleich hören wir dazu mehr. Vorher Musik von Batida Aligra. We'll be right back. Die kubanische Bloggerin Joanny Sanchez schreibt seit vielen Jahren sehr politisch über die Zustände auf ihrer Heimatinsel Kuba. Und sie war auch in diesem Jahr auf der Republika in Berlin. Dort hat sie eine Auszeichnung erhalten bzw. entgegengenommen, den Bobs Deutsche Welle Blog Award. Der war ja schon 2008 verliehen worden, aber erst jetzt durfte sie hierher ausreisen.
Unsere Kollegin Anja Krieger hat Joanny Sanchez getroffen. Sie hat ihr erzählt, wie es die Leute auf Kuba schaffen, trotz schlechter Verbindung zu bloggen und zu twittern und wie ein Tweet ihr in einer brenzligen Situation die Haut rettete.
Desde el año 2007 empecé una aventura personal y periodística con un blog Generación Y.
Seit 2007 schreibe ich meinen Blog Generation Y. Das Blog hat mein Leben verändert, zum Guten wie zum Schlechten. Zum Guten, weil ich die unendliche Genugtuung bekomme, mich auszudrücken und wenigstens innerlich frei zu sein in einem Land des Schweigens. Zum Schlechten, weil ich oft bestraft wurde dafür, dass ich das Blog schreibe. Ich durfte 5 Jahre lang nicht reisen, wurde öffentlich diffamiert, überwacht, verfolgt und in Haft genommen. Trotzdem glaube ich, ist die Bilanz eher positiv als negativ.
Wenn man auf Kuba das Internet benutzen möchte, was braucht man dafür und wie funktioniert das?
Wir Kubaner sind sehr erfinderisch. 54 Jahre der Entbehrung und Mangelwirtschaft, in denen vieles verboten war, haben den Kubanern die Fähigkeit gegeben, all das ausfindig zu machen, was zensiert und kontrolliert wird, was von der Regierung verboten ist. Was das angeht, ist das Internet eine der großen Sachen für alle Kubaner, ans Netz anzudocken, eine Stimme im Web zu haben. Weil wir das Land sind, das den schlechtesten Internetzugang in der ganzen westlichen Welt hat, müssen wir sehr erfinderisch sein, um etwas im Netz zu publizieren. Wir schreiben zum Beispiel normalerweise zu Hause, offline, und sammeln mehrere Texte. Dann gehen wir in ein Hotel, weil es nicht möglich ist, zu Hause Netz zu haben, und setzen von der Internetverbindung dort unsere Texte ab. Wir programmieren sie darauf, dass sie erscheinen, auch wenn wir gar nicht da sind. Was Twitter angeht, wir twittern, einfach gesagt, über SMS, über Textnachrichten. Wir sind blind auf Twitter, weil wir nur aussenden können, nicht lesen, was andere schreiben.
Welche Geräte braucht man denn auf Kuba, um das Internet zu benutzen?
Ich sage allen, die mal nach Kuba fahren wollen, schaut euch um, ob ihr ein Gerät habt, einen USB-Stick, eine externe Festplatte, einen alten Computer, einen Laptop oder ein Mobiltelefon. Und schenkt das einem Kubaner, weil das sein Leben verändern kann. Es hat mein Leben verändert, einen Computer zu haben. Viele Menschen können dem Schweigen und der Repression dadurch entkommen. Aber auch Retweets nützen. Twitter hilft uns in Notsituationen. Wir berichten dort über Menschenrechtsverletzungen, über Festnahmen und Bedrohungen. Wenn man einen solchen Tweet weiterleitet, kann uns das schützen. Auch wenn Leute Informationen auf die Insel schicken, egal über welchen Weg, hilft das. Ein USB-Stick voll mit Webseiten kann auf der Insel viel bewirken. Ein Freund, der uns anruft, eine SMS mit einer Schlagzeile, all das gibt uns die Möglichkeit, uns zu informieren.
SMS, que nos llega con un titular, todo eso nos hace empoderarnos informativamente.
Sie twittern ja viel. Welche Rolle spielt eigentlich Twitter auf Kuba?
Sí, siempre que me preguntan sobre la importancia de Twitter en la vida de los cubanos, hago una historia que fue del 9 de noviembre.
Wenn mich Leute fragen, welche Rolle Twitter im Leben der Kubaner spielt, dann erzähle ich ihnen eine Geschichte, die sich am 6. November 2009 abgespielt hat, als ich mit einigen Freunden zusammen festgenommen wurde. Bevor meine Freundin das Haus verließ, schrieb sie vorsorglich einen Tweet in ihr Mobiltelefon. Wir werden festgenommen. Warum? Weil wir vorhatten, an einer friedlichen Demonstration gegen Gewalt teilzunehmen. Die Wahrscheinlichkeit war hoch, dass die Polizei uns da nicht hingehen lassen würde. Und genau so war es. Ein paar Meter weiter hielt uns ein Privatauto mit 3 Männern in Zivil an. Meine Freundin verschickte schnell den Tweet. Sie zwangen einen meiner Freunde ins Auto einzusteigen. Einer der Polizisten presste mir das Knie an die Brust, sodass mir die Luft wegblieb. Gleich darauf bekam der Fahrer des Wagens einen Anruf. Als er aufgelegt hatte, schaute er nach hinten und sagte, drück nicht so doll zu, die wissen schon Bescheid. Da verstand ich, dass dieser Tweet, den meine Freundin geschickt hatte, zurückgekommen war, um uns zu beschützen.
Había regresado de alguna manera para protegernos, ¿no?
Die kubanische Bloggerin Joanny Sanchez, die in dieser Woche auf der Republika zu Besuch war und nach 5 Jahren Ausreiseverbot endlich ihren Bob's Blogger Award entgegennehmen konnte. Und hier bei uns im Breitbandstudio zu Gast ist immer noch Johnny Häusler, Organisator der Republika.
Der auch mit dafür gesorgt hat, dass das Vortragsprogramm sehr international war. Aber die einzelnen Geschichten in diesem Programm sind dann wieder sehr lokal, könnte man sagen. Wird die Globalität des Internets unterschätzt und ist es eher so ein lokales Werkzeug?
Wow, schwierige Frage. Also, das ist, also erstmal ist natürlich diese Tatsache, dass das Netz immer internationaler wird. Also es gibt ja auch immer noch Menschen, die kein Internet haben, also aber die es haben. Ich glaube, der Austausch ist nicht ganz so groß, wie man sich das wünschen würde. Also ich verstehe zum Beispiel bis heute nicht, ich habe es auch selber nicht gemacht, warum es kein internationales Blogger-Netzwerk gibt, sodass, wenn irgendwo auf der Welt was passiert, dass man sofort quasi so ein Reporter-Netzwerk weltweit hat. Wäre ja eigentlich relativ leicht zu organisieren. Trotzdem habe ich das auch schon öfter gemacht, wenn irgendwo was in einem anderen Land passiert ist, dass ich versucht habe rauszufinden, wer sind denn da die bekannteren Blogger oder auf wen stoße ich, und dann denen eine Mail zu schreiben und zu sagen, hier können wir da was für Spreeblick haben oder so, also für mein eigenes Blog. Das findet schon statt. Ich glaube aber am Ende ist es vielleicht auch einfach wirklich viel zu viel, was da draußen alles passiert, und deswegen beschränken wir uns dann halt vielleicht doch auf so ein kleines lokales Umfeld. Gleichzeitig haben wir aber auch alle vor ein paar Jahren gedacht, dieses sogenannte Hyperlocal würde stattfinden. Also die kleinen Kiez-Blogs und die Kiez-Zeitungen im Netz sozusagen würden jetzt das nächste große Ding werden. Ist auch nicht richtig passiert. Die gibt es, aber so, dass man jetzt sagen könnte, es gibt für jeden Bezirk in Berlin zum Beispiel 2 einzelne Blogs, die wahnsinnig bekannt und erfolgreich und weit vorne sind. So ist es auch nicht.
Jetzt hatten wir die ganzen Vorträge auf der Republika. Das Publikum hat sie gehört, war vielleicht ganz ergriffen. Aber welchen nachhaltigen Effekt wird die Republika haben und was passiert auch, Sie hatten es vorhin kurz angerissen, mit den Leuten, wenn die vielleicht auch wieder zurückreisen in ihre Diktaturen oder wo auch immer hin?
Ich glaube, das Allerwichtigste ist zu merken, dass es überall auf der Welt Menschen gibt, die ähnlich engagiert sind und die ähnliche Interessen haben und die auch von außen beobachten, was machen einzelne Länder, was machen einzelne Blogger oder so. Ich glaube, einfach dieses Gefühl zu haben, ich bin nicht allein, ist schon ganz, ganz wichtig. Und ich habe nur positives Feedback von den ausländischen Gästen gekriegt. Die waren alle total hin und weg. Wir hatten ja das Problem, dass wir auch ein Einreiseproblem hatten, was dann 3 Tage gedauert hat, bis wir den Mann freigekriegt haben, sozusagen, sind in Frankreich festgehalten worden. Und ja, allein dann da doch anzukommen und zufrieden zu sein und einen erfolgreichen Vortrag zu machen und sich mit ganz vielen Menschen aus anderen Ländern austauschen zu können, ist erstmal genug. Ich glaube, die Nachhaltigkeit liegt darin, dass man motiviert ist, weiterzumachen.
Diese Motivation international scheint sie also gegeben, aber auf der Republika gab es natürlich auch gerade, was ich sage mal, Netzpolitik und gesellschaftliche Entwürfe vor Ort angeht, da bestand auch großer Redebedarf. Mit Spannung erwartet wurde zum Beispiel der alljährliche Vortrag von Sascha Lobo, dem lauten Querdenker, der auch gerne provoziert.
Und bevor wir uns damit beschäftigen, hören wir noch ein bisschen Musik von Moritz Simon Geist und seinem Musikroboter MR808, der die Signale eines digitalen Drumcomputers auf einem analogen Schlagzeug umsetzt. Pattern White heißt der Track.
We'll be right back.
im Breitband. Bei Deutschlandradio Kultur geht es heute um die Netzkonferenz Republika, auf der seit Jahren traditionell über Netzkreise hinaus bekannte Werber, Blogger und Querdenker sprechen. Unter anderem der Querdenker Sascha Lobo, der hält jedes Jahr dort einen Vortrag, so oft dieses Jahr, und zwar mit der Kernthese: nicht nur reden, machen.
Jetzt ist ja der Lobo, könnte man sagen, der auf jeder Republika stattfindet, vielleicht eine sichere Bank für einen Veranstalter. Das passiert immer wieder und es ist immer wieder auch gut besucht. Wie nimmt man das als Veranstalter dann wahr? Kümmert man sich nicht mehr drum und ist dann ein Highlight, auf das man sich selber auch freut?
Beides. Also Sascha hat heute Geburtstag, übrigens herzlichen Glückwunsch von dieser Stelle aus.
38 wird er.
Ja, das wusste
hat
ich
er gesagt
nicht.
In seinem Vortrag.
Ah,
ja.
Okay. Also es ist so, Sascha war von Anfang an dabei, hat auch die Republika immer sehr laut unterstützt. Und der hat da ein gewisses Freiticket. Und zwar hauptsächlich deswegen, weil es einfach knackevoll ist. Er war ja auch eine Hassfigur für viele. Also er hat ganz viel Haue gekriegt, auch für viele Dinge, die er gemacht und gesagt hat. Ich weiß, dass Sascha ein sehr schlauer Mensch ist, der auch Dinge toll umsetzen kann. In diesem Jahr... Also er hat immer einen Freifahrtschein. Sagen
wir so. Der Vortrag, den er gehalten hat, der war ja dann für viele wahrscheinlich überraschend ernst. Es ging um Leistungsschutzrecht, Vorratsdatenspeicherung, Bestandsdatenauskunft. Es ging um Netzpolitik, die vor allem Politik ist, so Lobo. Und damit hat er, glaube ich, das Publikum ganz schön konfrontiert. Und nicht allen stand wirklich der Sinn danach. Julia Eickmann hat die Stimmung für uns eingefangen.
Uhr. Eigentlich sollte Sascha Lobo schon seit 5 Minuten auf der Bühne stehen. Mit gut 3000 Menschen ist der große Konferenzsaal proppevoll. Den Überraschungsvortrag von Sascha Lobo will niemand verpassen.
Weil man ihn, glaube ich, einmal gesehen haben muss, und ich habe ihn noch nie live gesehen.
Ich habe ihn letztes Jahr schon gesehen und fand es extrem unterhalten. Deswegen bin ich gespannt, was er dieses Jahr macht.
Jeder hasst Sascha Lobo und trotzdem kommen alle, um das anzuhören. Und ich glaube, das ist genau die Qualität, die ein Mensch haben muss, um so ein Internetstar zu sein, ein intellektueller Internetstar.
Keine Frage, das Publikum ist heiß. Heiß auf Kurzweiliges, auf Gags, auf lustige Webfundstücke und Filmchen. Und die soll es auch bekommen.
Es gibt ja immer so traditionelle krönende Abschlüsse, so auch am heutigen ersten Tag. Er heißt Sascha Lobo.
Doch als Sascha Lobo endlich auf der Bühne steht, läuft nicht alles rund.
Wir haben jetzt ein technisches Problem. Zusätzlich zu diesem Gag-Problem.
Die Enttäuschung, dass die Technik dem Bewegtbild einen Strich durch die Rechnung macht, hält sich in Grenzen.
Ja, ernsthaft, ich dachte...
Wenn ein Meister des ironischen Vortrags am Rednerpult steht, dann wird eben auch ernstes Misslingen als geplanter Gag fehlgedeutet. Ein erstes Zeichen, dass Sender und Empfänger heute kaum auf einer Welle liegen. Der Funke will nicht recht überspringen. Nach einer Viertelstunde gehen die Ersten.
Nicht so gut?
Nee, finde ich ein bisschen langweilig. Es ist erwartbar, was kommt und... Deswegen gehe ich jetzt lieber was essen.
In der Tat, Lobo ist nicht so spritzig wie sonst. Kein Rant, kein Flausch. Sein Anliegen ist so ernst wie sein Vortrag, zumindest streckenweise.
Ich glaube, dass das tatsächlich sinnvoll ist, sich darauf zu fokussieren, zu überlegen, woher kommt die keine Netzneutralität, die auf uns zukommt. Und ich glaube, dass sie von der Regierung kommt. Und die Regierung heißt ja im Moment Frau Merkel.
Wut und Pathos fordert Lobo und ist in der Realpolitik angekommen. Soll sich die Netzgemeinde wirklich mit Angela Merkel verbrüdern, um die eigenen Ziele durchzusetzen? Was ist das? Comedy? Ein ernsthafter Appell? Resignation auch auf dem Gesicht des Vortragenden.
Ich fühle mich gerade etwas außerstande, euch die Großartigkeit dieses Plugins näher zu bringen. Aber ich glaube, dass damit WordPress zu etwas wird, was tatsächlich Social und Vernetzung gleichzeitig ist.
Als nach 60 Minuten die Lichter wieder angehen, strömen die Massen noch schneller raus, als sie reingekommen sind.
Ich glaube, die Leute wollen einfach raus. Aber ich würde noch Fragen annehmen, wenn es welche gäbe.
Der Redebedarf ist groß. Allerdings heute nicht mit Sascha Lobo, sondern über ihn.
Nicht so gut, oder?
An vielen Stellen war es mir nicht ganz klar, worauf er hinaus wollte.
Die Erwartung war für mich höher. Was es war jetzt.
Statt Katzen, diesmal Hunde.
Ja, Julia Eickmann über die Reaktionen zum Vortrag von Sascha Lobo. Zu Gast im Studio bei uns hier ist immer noch Johnny Häusler, einer der Organisatoren der Netzkonferenz Republika. Der Saal bei Sascha Lobo war voll, wir haben es gehört, die Leute waren hinterher offenbar enttäuscht. Was wir uns so gedacht haben, ist, es scheint ein Bedürfnis nach Visionen und Visionären zu geben, die das Bedürfnis hat Sascha Lobo offenbar nicht erfüllt. Aber was erwarten die Leute eigentlich?
Naja, ich glaube, wir hatten da ganz viel Visionäre auf der Republika, die auch, es gab ganz tolle Vorträge und Diskussionen von allem, was ich mitbekommen habe und was ich von den Leuten gehört habe. Interessant finde ich ja, dass es einfach, es gibt ein Bedürfnis nach Unterhaltung. Also natürlich auch mit Inhalt, da muss man ja nicht nur den Kaspar machen, aber Lobo schafft es halt meist, kluge Dinge zu sagen und dabei aber Leute unterhaltsam am Ball zu halten, unterhaltsam zu sein und Leute am Ball zu halten und dass sie ihm zuhören. Das war dieses Jahr nicht ganz so gelungen, aber allein, dass man das jetzt so groß thematisiert, zeigt ja schon, dass er halt natürlich einfach eine der wichtigsten Frisuren hier in diesem Land ist.
Und nicht nur Frisuren, also aber verstehe jetzt, das Bild, ja.
Jetzt, wir haben den Lobo, könnte man sagen. So anderswo gibt es den Cory Doctorow, den Yevgeny Morozov, den Lawrence Lessig, den Don Tapscott und. Und wenn der Lobo bei uns einen schlechten oder sozusagen einen nicht so gelungenen Vortrag hält wie die Jahre davor, ist es halt ein großes Thema.
Genau.
Brauchen wir in Deutschland mehr Vordenk oder sollten wir uns vielleicht einfach von dem Bild lösen, dass wir die überhaupt brauchen?
Naja, ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, die kluge Dinge sagen und die auch gut formulieren können. Und tatsächlich ist die Republika auch, wir sehen das auch als so eine Aufgabe, Leuten eine Plattform zu geben, dass da immer mehr kommt. Also was ich beobachten kann, was ich auch toll finde, ist, dass die Leute, die schon öfter auf der Republika gesprochen haben, dass die immer besser werden, also auch in der Vortragsform, die ja einfach mit dazugehört, die auch, man sieht das immer an Amis oder Engländern oder so, die das oft machen. Cory Doctorow ist so ein Beispiel, der redet eine Stunde quasi frei, der kann das in- und auswendig und das zieht einen einfach in Bann. Das ist, macht schon Spaß, dazu zu hören und man bleibt dann auch dran. Und ich habe das beobachtet, dass viele Menschen, die jetzt ein paar Mal schon auf der Republika geredet haben, dass die jetzt viel, viel sicherer sind auf der Bühne. Und dann gibt es natürlich auch Leute, die zum ersten Mal dabei sind, die sind vielleicht noch nicht so sicher, wo Leute dann sagen, war ein bisschen langweilig vorgetragen. In zwei Jahren werden die auch sicherer sein und also lasst viele weitere Lobos folgen.
Welches sind denn Ihrer Meinung nach die drängenden Themen, die beantwortet und bearbeitet werden müssen, vielleicht auch von diesen Speakern, die jetzt schon ein bisschen erfahrener geworden sind?
Ach meine Güte, es gibt so viel. Also die verschiedenen Generationen der Netznutzer und Nutzerinnen. Was soll ich da anfangen? Gerade jetzt natürlich das große Thema Netzneutralität. Ich war so ein bisschen überrascht, dass Günter Dück, der auf der Republika vor zwei Jahren so ein Überraschungsgast war, weil die Leute ihn nicht so richtig auf dem Plan hatten. Also ehemaliger IBM-Mitarbeiter, der jetzt frei beruflich ist, auch Buchautor, hat sich viele Sachen geschrieben, Managementbücher und so. Da waren alle ganz begeistert. In diesem Jahr fand er zum Beispiel Netzneutralität nicht so ein Thema. Wir halten das für ein sehr wichtiges Thema, also die Drosselungspläne der Telekom und besonders die Pläne der Telekom, dass man verschiedene Internetdienste sozusagen anders abrechnen möchte. Weiß nicht, wie sehr wir da jetzt Zeit haben, ins Detail zu gehen.
Wir können an dieser Stelle einfach auf eine der vergangenen Breitbandsendungen verweisen, wo wir das Thema ausführlich behandelt haben.
Letzte Woche war es, ich erinnere mich.
Steht im Netz unter breitband.de.
Genau, also das ist natürlich ein großes Thema, aber es kommt ja immer wieder was Neues dazu. Was spannend war, dass das Thema war, welche Kämpfe haben wir in Anführungszeichen, also die Leute, die sich für Netzpolitik interessieren und da auch hier und da engagieren, welche Kämpfe haben wir verloren, welche müssen wir weiterführen?
Und da geht es dann halt auch wiederum um die Politik. Aber es gab auf der Republika auch, wie soll man sagen, die richtigen Nerds vielleicht. Also jemand, der sich da was zusammengebaut hat und in seinen Körper gesteckt, könnte man sagen. Bevor wir uns damit beschäftigen, gibt es noch weitere Musik von Moritz Simon Geist und seinem Projekt Science Fiction Children und den Track You Don't Let Me Dance.
I wonder why you want to go out with me whenever.
You Don't Let Me Dance von den Science Fiction Children. Und vielleicht fühlen Sie sich auch als Science Fiction Kind, wenn Sie Ihr Telefon vermissen und sich dann ein wenig amputiert fühlen. Einfach weil es nicht da ist und man sich unterwegs gar nicht mehr zurechtfindet und man sich ganz abgeschnitten fühlt. Diese Schilderungen gibt es immer häufiger. Sie sind keine Seltenheit und ein Beleg dafür, wie stark wir eigentlich schon mit Technik verschmolzen sind, quasi Cyborgs.
Ja, Computer sind gewissermaßen längst Teil unseres Selbst. Man könnte also sagen, wir alle sind ein bisschen Cyborgs. Auf der Republika sprach am Dienstag aber ein echter Cyborg, Neil Harbison. Durch ein Implantat und einen Farbsensor kann der farbenblinde Künstler Farben hören. Und wie das genau funktioniert, das wird uns Christian Grasse schildern. Er hat Neil Harbison auf der Republika getroffen.
I come from a grayscale world. To me, the sky is always gray.
Für den Briten Neil Harbison bestand die Welt über zwei Jahrzehnte lang aus Grautönen. Seine angeborene Farbenblindheit konnte er jedoch überwinden durch ein drittes elektronisches Auge, den Eyeborg.
Instead of seeing color, I can hear color.
Anstatt Farben zu sehen, höre ich sie, erklärt Harbison in seinem Vortrag. Ein Farbsensor vor seiner Stirn misst Lichtfrequenzen und sendet sie an einen Chip, der in seinem Hinterkopf steckt. Dort werden die Lichtwellen in Töne verwandelt. Über die Knochen gelangt der Schall in sein Ohr. Harbisons Welt ist bunt im klanglichen Sinn. Seit der ersten Version des Eyeborgs im Jahr 2004 ist seine Welt noch reicher an Klängen geworden. Im Gegensatz zu uns kann er auch das infrarote und ultraviolette Farbspektrum sehen bzw. hören. Eine offensichtliche technische Erweiterung seiner naturgegebenen Sinne. Der Eyeborg ist längst Teil seines Selbst, erklärt Neil Harbison im Interview.
Wenn du Technologie 24 Stunden am Tag über Jahre hinweg benutzt, dann wird sie zum Teil deines Körpers. Erst erweitert sie deine Sinne, dann dein Gehirn und dann ist sie ein Teil von dir.
Dazu braucht es jedoch keine Chips in unseren Hinterköpfen, sagt der Blogger und Webberater Oliver Gassner. Er ist einer von wenigen Menschen weltweit, der Googles neue Datenbrille Glass aufsetzen durfte. Die sei zwar noch längst nicht marktreif, gebe uns aber einen Blick in die Cyborg-Zukunft.
Ich kann vielleicht sogar ein WLAN sehen. Ja? Ich laufe durch die Stadt und dann wabert das so irgendwo und dann weiß ich, ah, hier ist ein WLAN. Und wenn es grün wabert, ist es ein freies und wenn blau, dann ist es vielleicht ein kostenpflichtiges. Ja? Es gibt ja Leute, die implantieren sich unter die Fingernägel Magnete, damit sie im WLAN fühlen können. Ja? Das brauche ich dann nicht mehr, weil ich vielleicht das WLAN dann sehen kann.
Eine Zukunft mit Augmented Reality, einer erweiterten Realität, die Googles Datenbrille prägen möchte, ist streng genommen nichts Neues, betont Johannes Kleske. Er sprach auf der Republika-Konferenz über die Zukunft der Arbeit und über die damit einhergehende Verschmelzung von Mensch und Maschine.
Aus meiner Sicht sind wir jetzt schon Cyborgs. Ich habe eine Brille auf. Die Brille ist ein Zusatzinstrument, was meine Sehkraft erweitert. Damit bin ich per Definition ein Cyborg. Für mich ist immer sehr spannend die Unterscheidung, werden wir Technik nutzen, um uns selbst zu verlängern? Oder schaffen wir uns ein technologisches Gegenüber, ein Android, der für uns arbeitet, der für uns bestimmte Jobs übernimmt?
Ob technisch erweiterte Menschen oder menschliche Maschinen, beide Szenarien werden wohl Teil der noch unbekannten Zukunft sein. Deshalb ist es umso wichtiger, das Wissen der Welt zu erweitern. Und das sei nur mit Technologie möglich, argumentiert Neil Harbison. Wir konzentrieren uns zwar darauf, unser Wissen zu erweitern, aber wir denken viel zu selten daran, unsere Sinne zu erweitern. Technisch erweiterte Sinne führen zu einer erweiterten Wahrnehmung und das wiederum führt zu einem erweiterten Wissen.
Christian Grasse über den Cyborg Neil Harbison, eines der wenigen echten Themen auf der Netzkonferenz Republika. Und die Frage an Johnny Häusler, einen der Organisatoren, der hier im Studio ist. Wie nerdig ist die Republika eigentlich noch? Weil zum Beispiel unser Autor, also Christian Grasse, hat auch sozusagen mehr echte Cyborgs im Publikum vermisst und fragt sich, war es irgendwie so Absicht, dass jetzt einfach die echten Nerd-Themen da weggelassen werden?
Nee, was sind denn echte Nerd-Themen? Wir haben die Cyborgs alle ausgeladen. Nee, keine Ahnung, ich finde, Viele Themen, die man vor 2 Jahren noch nerdig fand, sind heute mainstreamig oder überall angekommen. Ich meine, es braucht ja alles seine Zeit, wenn man sich denkt, wie jung diese ganze Technologie ist, wie jung die Dienste sind, die wir alle benutzen, die unsere Kinder benutzen. Dann muss man da, glaube ich, nicht allzu viel Tempo hinterpacken. Ich erinnere mich noch an Menschen, die mir gesagt haben, sie werden nie mit einem Handy durch die Gegend rennen. Und heute haben sie ein Smartphone, auf dem sie mit ihren Kindern chatten. Also es ist, nein, die Nerds sind da. Also es wird ja auch gehackt und gecodet und Dinge erfunden. Es gab jemanden auf der Abschlussveranstaltung, der mir gezeigt hat, guck mal, ich habe mal schnell so eine Programmseite zusammengebaut, wo jeder einzelne Vortrag sofort mit dem YouTube-Video verlinkt ist und so. Das hat er in 2 Stunden nachmittags mal eben zusammengehackt. Und alles so eine kleinen Dinge, die am Rand passieren. Nicht genug Cyborgs, waren noch massig Brillenträger da.
Man spricht ja immer noch von der Netzgemeinde, ne, die sich auf der Republika trifft. Wer ist denn das eigentlich inzwischen? Kann man das beschreiben? Ist ja sehr heterogen wahrscheinlich.
Ja, das ist auch das Schöne, finde ich. Also von außen mag das immer so wirken, als ob sich da alle kennen und so. Ich bin immer ganz happy, dass die paar hundert Leute, die man tatsächlich vielleicht kannte aus dem Netz, die am Anfang da waren, dass viele von denen heute immer noch dabei sind und dass aber viele, viele tausend dazugekommen sind und dass die wiederum mit offenen Armen aufgenommen werden. Also das ist ja kein abgeschlossener Zirkel oder auch der da irgendwie keinen reinlässt oder so. Es sind im Grunde genommen alles Menschen, die sich dafür interessieren, wie sich die Gesellschaft durch digitale Technologien verändert, zum Positiven und zum Negativen und was man damit, dagegen, dafür machen kann.
Könnte man eigentlich sagen, dass die Republika zu so einer Art IFA oder CeBIT für Netzpolitik und Netzkultur geworden ist? Also eine Konferenz, wo es eher um die Darstellung von marktfertigen Neuerungen nach außen als um echte, vielleicht auch noch unausgegorene Visionen geht und wo man als Netzgemeinde, also auch als Besucher, eher sozusagen so eine Art Statist für die breitere, ahnungslosere Öffentlichkeit ist, die dann berichtet über diese Konferenz.
Na, ich glaube, wir sind eher mit manchen Dingen viel zu früh. Wir hatten diese ganze 3D-Drucker-Geschichte vor 2 oder sogar 3 Jahren, vor 3 Jahren schon. Und dann haben wir gesagt, oh, jetzt nicht wieder 3D-Drucker, ist irgendwie durch das Thema. Dabei kommt das gerade erst. Also ich glaube, mit vielen Sachen sind wir wirklich vielleicht immer ein bisschen zu früh unterwegs. Und wenn das bedeutet, dass auf der Republika, dass man sich weiter informieren kann, was gerade so passiert und dann die Medien darüber berichten, dann soll das so sein, dann ist mir das auch recht. Finde ich dann wunderbar.
Nach dem Vortragsprogramm gibt es auf der Republika traditionell immer eine Party. Dort gibt es natürlich auch Musik, logischerweise. Zum Beispiel hat dort ein Musiker aus Toronto aufgelegt, der mittlerweile in Berlin lebt, sein Name Digits. Und von ihm hören wir jetzt das Stück Lost Dreams. I saw the look on your face, a picture that I can't erase, and that was a lost dream I had since I was 17. I could not believe my ears, I had to find out on the screen. Everybody plays a part, and this is
Lost Dream von Digits. Und wir beschäftigen uns hier noch mit den Themen, die auf der Republika so vorgetragen wurden. Im Netz ist es zum Beispiel selbstverständlich, zumindest für manche, dass mit Pseudonymen aufgetreten wird. Aber selbstverständlich für alle ist, dass wir nur das zeigen, was wir auch wirklich das andere sehen wollen, unsere Schokoladenseite. Und wir stellen uns also ab und zu besser hin, als wir eigentlich sind.
Wie aber wäre es, wenn wir uns so präsentieren würden, wie wir wirklich sind? Also ganz ehrlich und ohne jeden Filter. Wenn wir das Motto der Republika Inside Out ernst nehmen würden und unser Innerstes nach außen kehren würden. Dieses Experiment wurde auf der Republika durchgeführt in einem kleinen Workshop und Moritz Metz hat den mal für uns besucht.
Ich sehe immer auf Twitter so ganz tolle, super stylische Ausschnitte von Wohnungen.
Der kleine Workshop. Wir basteln uns ein ehrliches Social-Media-Profil. Da bin ich gerade. Da sitzen vielleicht so 20 Leute und haben gerade ein blaues Blatt ausgehändigt bekommen, das sie jetzt ausfüllen müssen mit irgendwelchen Informationen über sich, die also ehrlich sind. Auch du hast was auf dein Social-Media-Profil, das diesmal ehrlich ist, gemalt. Was ist der Unterschied zu deinen echten Profilen?
Das Foto ist so ganz unverfälscht, also so morgens nach dem Aufstehen das Profilfoto. Das Hintergrundbild oben in der Timeline sozusagen ist dann mal nicht der schöne Strand, sondern der verpatzte Blick aus dem Hotel, der gegen die andere Hotelwand war. Ja, und der Status ist dann, ich bin gerade in Berlin am Frühstücken in der Sonne. Leider hat sie sich nach 2 Minuten verzogen. Mir ist kalt, das Rührei auch.
Darf ich fragen, was du Ehrliches angegeben hast in deinem neuen Profil?
Ich habe gerade eben das Geständnis abgelegt, dass ich meine Haustiere fast nie fotografiere oder eigentlich nie fotografiere, weil es keine Katzen sind. Ich weiß, Katzenfotos kommen im Internet super an und ich hätte echt gerne Katzen, die ich posten würde, aber ich habe zu Hause ein Aquarium.
Heimliche Lieblingsmusik stehe ich sehr auf Popmusik von Frauen aus den 80ern, zu denen ich dann im Bad herumtanze, das würde ich aber auch niemandem erzählen.
Ich habe gemerkt, dass ich viele Bereiche meines Lebens einfach ausspare. Also es ist ein Filter drinnen, der ist grundsätzlich gut. Auf der anderen Seite, wenn es Hobbys gibt, die cool sind, die man dann kommuniziert und Hobbys gibt, die uncool sind und genau deswegen nicht kommuniziert, um cooler zu sein, als man es eben in Real Life ist, dann hat der Filter einen, erzeugt einen Bias, ja, eine Verzerrung. Ja. Und das weiß ich nicht, ob es uns in unserer Menschheitsentwicklung wirklich weiterbringt. Ja.
Warum lügt man denn bei Social Media?
Um ein positives Feedback zu bekommen. Also ich bin ja nicht bei den Social-Media-Accounts, um ehrlich zu sein und da einfach nur zu stehen, sondern ich will ja Feedback haben für mein Ich. Und das heißt, ich will besonders cool und lustig und schön sein und deswegen muss ich mal lügen, um positives Feedback zu bekommen.
Ich glaube tatsächlich, dass man viel macht, was vermeintlich ehrlich ist, was aber auch so ein bisschen diese Ironie ist, die ja dann auch wieder gar nicht so ehrlich ist, ne?
Meinst du, es gibt einen Trend jetzt, nicht nur angestoßen durch diesen Workshop, gibt es sozusagen einen Trend insgesamt im Internet, dass die Leute vielleicht irgendwann ehrlicher werden?
Ich glaube, dass sie das zum Beispiel in Sachen Jobsuche ein bisschen machen müssen, damit sich beim Vorstellungsgespräch niemand erschreckt. Ich glaube aber, dass es auch Plattformen gibt, wie zum Beispiel Dating-Plattformen, da wird es niemals ehrlich sein, niemals, weil man ja sonst sich nie verlieben könnte in jemanden, der einen dicken Bauch und keine Zähne mehr hat oder so. Das kommt, glaube ich, auf die Plattform an.
Und ganz ehrlich, wie war der Workshop? Bist du zufrieden damit, den du dir ausgedacht hast?
Ich bin sehr zufrieden. Ich bin glücklich, dass sich so viele dafür interessiert haben. Und ich fand es auch sehr interessant, was so bei rausgekommen ist. Also, dass man Rasenmähen als peinliches Hobby sieht zum Beispiel und dass niemand dreckige Wäsche postet. Das hätte man sich denken können, aber ich finde es schön, dass die Leute das mal hier zugeben.
Es ist auf jeden Fall so eine Stimmung entstanden der Ehrlichkeit und alle waren so ein bisschen kicherig glücklich.
Genau, alle waren so ein bisschen kicherig und vorne wurde ja auch gesagt, das ist jetzt eine Therapiestunde. Und vielleicht war es das auch und dann ist es schön, dass der so spät war, weil dann können jetzt alle locker Bier trinken gehen.
So ehrlich kann man ja sein.
Ja, genau.
Prost.
Prost.
Na, wollen wir noch mal sehen, ob unser Kollege da das Bierfoto auch in sein ehrliches Social-Media-Profil stellen wird. Moritz Metz war das von der Republika.
Dabei ist doch so diese Charakter... Kommunikation ist ja eine der ältesten Kulturformen, die wir haben, auch ohne Internet, oder?
Sie hören schon, bei uns im Studio ist immer noch Johnny Häusler, einer der Organisatoren der Republika. Ich habe eine ganz andere Frage. Ich würde gerne nach vorne gucken noch aufs kommende Jahr, die letzten 2 Minuten, die wir haben.
Das mache ich auch gerne immer.
Super, da haben Sie nämlich schon gesagt, man soll sich eine Woche frei nehmen. Die erste vollständige Maiwoche heißt das. Die Republika wächst noch weiter, wird noch größer, noch länger.
Naja, das ist, da ist es so ein bisschen zum Missverständnis gekommen. Wir haben diese Woche angekündigt, um zu sagen, innerhalb dieser Woche wird es stattfinden, damit man, weil die Leute immer sagen, ihr müsst rechtzeitig Bescheid sagen, damit ich Urlaub buchen oder Bildungsurlaub mir nehmen kann. Wir sind jetzt in vielen Bundesländern als Bildungsveranstaltung zugelassen. Also es wird innerhalb dieser Woche stattfinden. Wir sind natürlich jetzt ein paar Tage nach der Konferenz erst in den Gesprächen, wo man so rekapituliert, wie kriegen wir das mit dem Essen besser hin, damit die Leute nicht so lange anstehen müssen und so, weil der Mensch möchte um 12:30 essen und er möchte um 18 Uhr sein Bier haben.
Auch der Nerd sozusagen.
Auch der, natürlich. Und das heißt, wir können da noch nichts Genaueres sagen. Wir werden auf jeden Fall die 3 Tage wieder machen. Mein persönlicher Wunsch und der von meiner Frau, ich habe mit Tanja zusammen ein Buch geschrieben, Netzgemüse über Kinder im Netz, wäre, dass man die irgendwie noch mehr integriert. Die junge Generation könnte mir vorstellen, dass man zum Beispiel mit denen einen Tag erstmal anfängt und dann in die Erwachsenenrepublik reingleitet oder irgendwie so. Mal gucken, da sind wir jedenfalls viel am Reden. Und werden das aber noch mit dem ganzen Team machen müssen, das, glaube ich, jetzt sehr, sehr am Ende ist, weil da haben mindestens 25 Menschen plus die ganzen Helfer dann bei der Konferenz echt sehr hart gearbeitet, um das auf die Beine zu stellen.
Da sind wir also sehr gespannt, was uns im nächsten Jahr bei der RP14 erwarten wird. Jetzt ist es ja so, es gab ja dankenswerterweise bei dieser Republika Streams und auch die Videos von allen Vorträgen. Und es ist ja oft so, dass Besucher dann sagen, also ich will mich da gar nicht ausnehmen. Den Vortrag gucke ich jetzt nicht, den gucke ich mir ja bestimmt auf Video an und das macht man dann natürlich nicht. Es gibt jetzt aber die ganzen Vorträge und jetzt zum Schluss noch eine persönliche Empfehlung von Johnny Häusler, Organisator der Republika. Welchen einen Vortrag sollte ich unbedingt gesehen haben?
Also mir hat der Rant von Tanja und mir sehr viel Spaß gemacht. Der dauert nur 10 Minuten, den kann man sich ganz schnell angucken. dann das YouTube-Panel fand ich super interessant, weil da genau diese neue Generation von Internetnutzern zustande kommt. Dann habe ich mir gestern Abend Felix Schwenzel angeguckt, 10 Möglichkeiten, die Welt zu verbessern. Und ich mache das tatsächlich, gucke mir ganz viel hinterher an, weil ich habe es eingangs schon gesagt, kaum Zeit dazu gefunden habe, es während der Konferenz zu tun. Und ich weiß, viele Menschen tun das. Also die Abrufzahlen gehen da gerade bei YouTube ganz nach vorne.
Vielen Dank, Johnny Häusler, dass Sie hier bei uns im Studio waren, Organisator der Republika. Nächstes Jahr also vielleicht Breaking News, vielleicht eine Republika Kids, wir werden sehen. Wir sind am Ende dieser Breitband-Ausgabe. Um 15.05 Uhr gibt es die Deutschland-Rundfahrt aus dem Stadtmuseum der Stadt Siegburg in Nordrhein-Westfalen.
Bevor es damit losgeht, noch einmal Digits, Musik, der mit seinen guten Ideen den L.A. Beat-Szene König Nigel so beeindruckt hat, dass diese ihm den ganzen Track geremixt hat. Und auch nochmal der Hinweis, dass die vergangene Stunde nur ein kleiner Ausschnitt eines vollen Programms der Republika war. Noch mehr Interviews, die unsere Kollegen vor Ort geführt haben und alle Informationen zur Sendung gibt es natürlich auf breitband.deradio.de.
Ja, vielen Dank nochmal an Johnny Häusler. Wir sind Vera Linz und Markus Richter.
Tschüss.
Oh, tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Tschüss. Thank you.